Ja, worauf basiert eine Religion? Was sind die wichtigsten Fundamente, die eine Religion hat? Was ist die Kernbotschaft einer Religion an ihre Gläubigen oder auch an die Welt? Vom Kapitel 13 an beschreibt Johannes ganz ausführlich die letzten Stunden Jesu zusammen, gemeinsam mit seinen Schülern, seinen Jüngern, seinen Freunden. Er beschreibt in den Kapiteln bis zur Kreuzigung, was Jesus wichtig ist, was Jesus seinen Jüngern in den letzten Stunden unbedingt noch sagen möchte, was er ihnen sozusagen als so Abschiedsweisheit mit auf den Weg gibt. Und im Kapitel 15 kommt beim Johannesevangelium Jesus auf die Kernaufgabe seines eigenen Lebens zu sprechen, und er trägt diese Aufgabe, die bisher seine Kernaufgabe und seine Kernidentität war, seinen Jüngern jetzt auf. Dort heißt es im 15. Kapitel: Wie der Vater mich liebt, so liebe ich euch. Haltet an meiner Liebe fest. Das tut ihr, wenn ihr meine Gebote befolgt. Ich befolge ja auch die Gebote meines Vaters und halte so an seiner Liebe fest. Das habe ich zu euch gesagt, damit meine Freude euch ansteckt. Die Freude wird euch ganz und gar erfüllen. Das ist mein Gebot. Ihr sollt einander lieben, so wie ich euch geliebt habe. Ja, jetzt war der zweite Gottesdienst so lang, aber die Predigt hat nur zwei Punkte. Das irritiert mich ein bisschen, aber schauen wir mal. Der erste Punkt heißt ganz einfach und schlicht Liebe. Das ist die Kernaufgabe. Die Liebe. Und da kann man jetzt unterschiedliche Assoziationen haben. Wenn wir im Deutschen von Liebe reden, dann meinen wir eigentlich in der Regel ein sehr emotionales, einem anderen Menschen zugewandt sein. Wenn man unter Liebe bei YouTube eingibt, dann kommen eher schwülstige Sachen raus oder genau das Gegenteil. Aber es hat immer was irgendwie mit emotionaler Liebe zu tun. Hier in diesem Text, an der Sprache, weil das Evangelium in Griechisch verfasst ist, wird deutlich, dass mit Liebe nicht gemeint ist, diese totale emotionale Hinwendung zu einem Menschen, sondern es ist eigentlich mehr der Fokus auf die tätige Liebe. Das heißt also, die Liebe drückt sich nicht in großer emotionaler Mitgenommenheit aus, sondern in dem Tun, in dem Gutes tun für jemand anders. Und davon sagt Jesus, dass das seine Kernaufgabe ist. Und dass er diese Kernaufgabe jetzt weitergibt an seine Jünger. Und sein Auftrag an die Jünger ist, einander Gutes zu tun. Das ist jetzt so als Kern für eine Religion doch ein bisschen dünn, oder? Dem anderen Gutes tun. Das ist im Grunde so simpel und peinlich, dass es schon beinahe peinlich ist. Man könnte das Ganze ja auch viel spannender irgendwie versuchen zu erklären. Ich bin letzte Woche in einem Predigt-Nachgespräch gefragt worden, warum der Kantsche kategorische Imperativ in meiner Predigt gar nicht irgendwie vorgekommen ist. Dann habe ich was gesagt darauf und zu Hause erstmal nachgeguckt, was nochmal jetzt der kategorische Imperativ von Kant war. Ich hoffe, das hat keiner so gemerkt. Einfach nur zu sagen, ja, das ist deine Lebensaufgabe, den anderen Gutes zu tun, das ist das, was Gott von dir will, das ist simpel. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, stellt euch mal die Geschichte der Christenheit vor, wenn von all den ganzen Dogmen und Überlegungen und Büchern und Weisheiten und all der ganze Kram, den sozusagen die christlichen Kirchen miteinander und gegeneinander produziert haben, wenn in all diesen Dingen nur überall immer drin stände, den anderen Gutes tun. Ich meine, wie werden die Kreuzzüge verlaufen? Da hätte es keine Blutspur von marodierenden Horden gegeben, die schon mal auf ihrem Weg ins gelobte Land alles plündern, was sie habhaft werden, sondern das wäre eine Spur des Segens geworden und die wären wahrscheinlich im dritten Dorf hängen geblieben, um sich da um die Kranken zu kümmern. Und der ganze Ärger, den wir mit den Kreuzzügen jetzt noch haben, wäre gar nicht geschehen. Also so simpel und peinlich einfach diese Aussage ist, euer Kerngeschäft ist, anderen Gutes zu tun, so mächtig ist eigentlich diese Idee, weil diese Idee könnte die ganze Welt verändern. Wie sehr würde die Welt anders sein, wenn tatsächlich das Gute tun im Zentrum stehen würde, anderen Gutes zu tun. Und alles andere, was es sonst noch gibt, dem nachgeordnet wäre. Wie stark wäre das Profil der christlichen Kirchen in dieser Welt? Wir streben in unseren Kirchen und Gemeinschaften nach vielen unterschiedlichen Dingen. Wir streben nach Erkenntnis und Begreifen. Wir streben nach Mystik, nach mystischen Erfahrungen. Es gibt viele Menschen, für die Anbetung Gottes ein ganz wichtiges Thema ist. Oder Evangelisation, anderen Leuten von Jesus zu erzählen. Ganz vielen Leuten ist es auch sehr wichtig, was für christliche Überzeugungen man hat und mit welchen man konform geht und mit anderen nicht. Aber eigentlich stellt sich doch für uns nicht die Frage, welche Erkenntnisse, welche Evangelisation, welche Anbetung, welche Mystik haben wir, sondern sind wir Christen im Sinne Jesu? Im Sinne dessen, was Jesus hier sagt, mein Kerngeschäft war, Gott zu lieben und zu tun, was Gott möchte und den anderen Gutes zu tun. Und euer Kerngeschäft ist jetzt, das auch zu tun. Sind wir in diesem Sinne Christen? Oder auch als Gemeinde? In welchem Sinne definieren wir uns als Gemeinde? Können wir als Dreisam Drei mit gutem Herzen sagen, wir sind eine christliche Gemeinde im Sinne Jesu. Wenn man diese Stelle aus dem Johannesevangelium so sieht, dann scheint es so, dass nicht die Lehre, die korrekte Lehre zählt, sondern dass die Taten zählen, die Liebestaten. Das, was wir für andere getan haben. Und Jesus sagt, dass diese Liebestaten ihn mit Gott verbunden haben und mit den Menschen und dass er möchte, dass seine Jünger untereinander verbunden sind damit und über diese Taten verbunden sind mit ihm und mit Gott. Das war schon mein erster Punkt. Liebe. Mein zweiter Punkt ist Freude. Jetzt kann so ein selbst aufopferndes Gutmenschentum einen auch ganz schön nerven. Wenn man da mit Leuten zusammen ist, wo man bei jedem Witz erstmal eine Viertelstunde den kompletten Witz durchspielen muss, um zu überlegen, ob irgendeine potenzielle Minderheit in irgendeiner Form dadurch genervt sein könnte. Oder was mit diesem extra Liter Sprit im Auto passiert. Oder wie viel CO2 diese Schnitzel produziert hat. Oder was weiß ich, das sind alles sinnvolle Sachen, aber es kann auch echt stressen. Und wenn man dann so Leute um sich herum hat, die dann einem sowas sagen irgendwie, dann hat das wenig mit Freude zu tun, sondern eigentlich eher mit Stress. Und das ist mein persönlicher Eindruck, wenn man so sieht, wie christliche Kirche präsentiert, so scheint es, und vielleicht ist das ein Problem der Kirche, vielleicht ein Problem der Medien, vielleicht ergänzt sich das, dass eigentlich Kirchenmenschen meistens nach vorne ins Rampenlicht gezerrt werden, wenn es um irgend so ein ethisches Problem geht. Und dann sitzen da ganz angestrengt, ernsthaft betroffen, dreinblickende Kirchenmänner und Kirchenfrauen und sagen, was man eigentlich dürfte und was man eigentlich nicht dürfte. Das ist auch alles ganz sinnvoll und wichtig, aber eins kommt dabei meiner Meinung nach nicht wirklich auf, nämlich Freude. So sehen die zumindest meistens nicht aus, sondern die sehen ernst aus, weil klar, ist ja auch ein ernstes Thema. Ich war letzte Woche auf so einem Treffen und da hat eine Frau erzählt von einer Arbeit, die sie macht innerhalb ihrer Kirche, der presbyterianischen Kirche. Da ging es um kinderfreundliche Kirche. Und da hat sie erzählt, dass ihre Kirche eine Studie gemacht hat, wo es darum ging, wie nehmen Menschen von außen diese Kirche wahr. Und da kamen als Hauptstichworte kamen vor, es ist langweilig, es ist ernst und macht keine Freude. Und diese Frau kam aus Neuseeland. Jetzt ist Neuseeland ja echt am wirklich anderen Ende der Welt. Also wir sind hier oben und die Neuseeländer sind ja ganz auf der anderen Seite unten. Und da habe ich gedacht, wow, das ist bei denen ja genauso wie bei uns. Obwohl die ja mit dem Kopf nach unten immer hängen, ist das bei denen genauso wie bei uns. Wo kommt das her? Jesus sagt hier tatsächlich zu seinen Jüngern, ich meine, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, ihr seht es da, das habe ich euch gesagt, also hier tut den anderen Menschen Gutes, benehmt euch, seid gute Menschen und so, das habe ich euch gesagt, damit meine Freude euch ansteckt. Die Freude wird euch ganz und gar erfüllen. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, das kommt mir bei solchen Sachen ganz selten irgendwie rüber. Dass das Freude macht, wenn man immer so ein guter Mensch ist. Sondern ich habe irgendwie so in mir drin eher so das Gefühl, ja, so ein guter Mensch sein ist anstrengend und deswegen muss man mal hin und wieder auch mal so richtig, ja, muss ja nicht jeder wissen, aber man muss ja auch mal seinen Spaß haben irgendwie. Es muss ja irgendwie auch mal was vorwärts gehen, ne? Und am Sonntag sind wir dann wieder straight und machen dann alles ganz ordentlich. Also irgendwie habe ich so das Gefühl, dass dieses moralische, dieses Auftreten der Kirche, dieses Kerngeschäft, anderen Menschen Gutes tun und Freude, das sind zwei Welten, die ganz stabil nebeneinander her existieren, aber nicht wirklich was sich miteinander bedingen. In unserer heutigen Welt ist Freude aber ein ganz wichtiger Faktor, wie ich denke, zu allen Zeiten. Und es wird uns massenhaft Zeug angeboten, von dem garantiert wird, dass es uns wirklich Freude macht, wenn wir das haben. Spaß am Fahren, das blau-weiße Auto, ich gucke immer so gerne diese amerikanischen Verkaufssendungen irgendwie. Auf irgendeinem Kanal gibt es so ein Ding, wo man auf super geniale Weise Gurken schnibbeln kann. Und es ist tatsächlich, wenn man diesen Mann sieht, wie er diese Gurken schnibbelt, der ist total fröhlich, ey. Also der ist wirklich von ganzer Freude ergriffen. Also es wird uns, wer weiß, was alles präsentiert, was uns Freude bringt. Und bei manchen Sachen wissen wir schon, dass das eigentlich nicht der Fall sein kann. Bei anderen hoffen wir es noch. Und meistens hoffen wir es bei den Sachen, von denen wir selber nie die Chance hatten, es zu haben und auch unsere Kumpels nicht das hatten. Ne? Also wir glauben noch, ach, so eine Yacht in der Südsee geparkt, macht Freude. Aber das glauben wir nur deswegen, weil wir noch nicht erlebt haben, wie es ist, montagmorgens auf der Yacht zu sitzen und eine Depression zu kriegen. Wir leben in einer Welt, in der diese materiellen Dinge allerdings auch kritisch gesehen werden und von daher hat sich da auch ein bisschen was bewegt. Vielleicht ist dieses materielle Erlösungsdenken von das musst du haben, dann bist du glücklich, auch eine Sache der Generationen, die noch vom Krieg und von dem Nichtshaben geprägt wurden. Während es in unserer Zeit auch sehr viel so immaterielle Dinge gibt. Also heute, glaube ich, ist für ganz, ganz viele Menschen weniger das Besitztum wichtig, sondern eher, was habe ich selber erlebt? Sich selber erleben. Freude darin zu haben, dass ich den Trip nach so und so gemacht habe, dass ich 100 Meter von einer Brücke runtergesprungen bin und 10 Zentimeter vor der Wasseroberfläche mich wieder nach oben gerissen hat. Also in unserer heutigen Zeit erwartet man ganz viel Freude darin, dass man sich selber erlebt, dass man sich selbst verwirklicht. Und das sind oft mittlerweile immaterielle Sachen, sondern mehr so das eigene Erleben und da zehre ich dann von. Aber was die materiellen und diese immateriellen Dinge trotzdem miteinander gemeinsam haben, ist, dass es eigentlich um mich geht. Ne? Mein Haus, meine Yacht, mein Hund oder halt mein Trip allein in die Wüste, mein Sonnenaufgang auf dem Himalaya, mein Urschrei, als ich die Golden Gate runtergesprungen bin. Meins. Es ist trotzdem, dreht es sich um mich, um meins, um meine Welt. Ich bin das Zentrum dieser Welt. Create yourself. Der Mensch ist das Maß. Nicht der Mensch als Ganzes, sondern natürlich jeder Mensch denkt für sich, ich bin das Maß. Jesus bricht diese Sache komplett durch und formuliert die Sache ganz anders und sagt, die Freude, meine lieben Jünger, meine lieben Schüler, ob ihr es glaubt oder nicht, die ich euch wünsche und gönne und von der ich euch wünsche, dass sie euch ansteckt, ist die Freude, die daher kommt, nicht, dass ihr etwas für euch macht, sondern dass ihr etwas für andere macht. Und das ist die Freude, die euch ansteckt. Das würde ich jetzt gern mit hundertprozentiger Überzeugung sagen. Aber wenn ich ganz ehrlich bin, muss ich zugeben, wenn ich nicht in der Kirche bin, wenn ich ganz alleine bin und keiner merkt, dass ich Pfarrer bin und mich jemand mal fragen würde und ich genau wüsste, dass das niemals irgendwo in die Welt kommen würde und ich ganz ehrlich mit mir selber würde und jemand würde fragen, ja, sag mal Ralf oder so, ne, was würde dir wirklich Freude machen? Dann muss ich ganz ehrlich sagen, dann würden mir, glaube ich, als erstes doch Sachen einfallen, die meins sind, die irgendwie für mich sind. Ich würde nicht sagen, einmal mit Mutter Teresa irgendwie durch die Gegend joggen oder so. Oder in Nachfolge von Mutter Teresa. Sondern ich würde, wenn ich ganz ehrlich bin, wäre ich meins. Wäre ich genauso. Natürlich sind meine Sachen schlauer und nicht so materialistisch, sondern ich habe das schon durchdacht und es ist auch ökologisch ausbalanciert. Aber es ist immer noch meins. Und von daher glaube ich, ist es das vielleicht einen Versuch wert, besonders dann, wenn wir das Gefühl haben, dass die Mainzstraße uns gar nicht so sehr in die Wahnsinnsfreude bringt, dass es doch dann eine Möglichkeit wäre, das, was Jesus da sagt, einfach auszuprobieren und zu gucken, kann es tatsächlich sein, dass nicht auf mich zu gucken und mich als Zentrum zu sehen, sondern einem anderen Menschen etwas Gutes tun, dass das eine Möglichkeit wäre, wie ich in meinem Leben Freude und Erfüllung finden kann. Vielleicht ist das ja ein gangbarer Weg. Vielleicht hat Jesus wirklich recht. Und die Frage ist nur, habe ich den Mut, das mal auszuprobieren? Oder wie viel gebe ich dem Raum? Möchte ich das machen, mal nicht darüber nachzudenken, warum liebt mich keiner, sondern darüber nachzudenken, oh, warum liebt den denn keiner? Ihr habt hoffentlich noch eure grünen Zettel, die ihr da zusammengefaltet habt. Jetzt nehmt die mal bitte nochmal zur Hand und schlagt die einfach mal auf und lest, was ihr darin da geschrieben habt. Das Problem mit dem anderen Gutes tun ist ja, dass Leute das ja sehr unterschiedlich unter Umständen bewerten können. Und woher weiß man, was ist das Gute, was getan werden kann? Woher weiß ich, was für den anderen gut ist? Und da hat Jesus gesagt, und das da bezieht er sich im Grunde auf die alttestamentliche Tradition, indem er sagt, liebe den Nächsten wie dich selbst. Was im Grunde genommen bedeutet, wovon du denkst, dass das dir guttun würde, wenn das jemand anderes dir machen würde, davon gehe einfach mal erstmal so aus, dass das für jemand anderen auch etwas Gutes ist. Und wenn man nicht irgendwie eine total verquere Persönlichkeit ist, kann man sich das auch vorstellen. Dass das, wo ich mir wünsche für mich, dass das für andere auch sinnvoll sein könnte. Und von daher diesen Zettel, den ihr da habt mit der Sache, wo ihr aufgeschrieben habt, das wäre schön mal, dass das jemand mir machen würde, dreht den Spieß um und macht es für jemand. Wartet nicht darauf, dass irgendjemand mal auf die Idee kommt, der hat bestimmt auf seinem Zettel dieses oder jenes geschrieben und die wünscht sich jetzt aber bestimmt das, sondern nehmt diese Sache und tut sie jemand anderem. Löst euch von dem zu warten, was ich mir für mich selber wünsche, sondern seid offen, das zu tun. Falls ihr aber für euch was aufgeschrieben habt, von dem ihr total sicher seid, oh, das will bestimmt keiner außer mir, dann überlegt es einfach nochmal und macht was anderes. Ja, manchmal ist das gar nicht so leicht zu beschreiben, was Liebe bedeutet und wie Taten der Liebe aussehen können. Und die meisten Liebeslieder, die es gibt, sind da eher so schwummelig und handeln von großartigen Gefühlen, dem ersten Kuss, den knallroten Lippen und der Mond und was es alles so gibt. Aber manchmal gibt es auch Liebeslieder, die sehr gute Bilder haben für das, was es bedeutet, dass ein Mensch für einen anderen Menschen etwas Gutes ist. Und das Musikteam hat ein Lied vorbereitet, nämlich das Lied Applaus, Applaus. Und in diesem Lied, finde ich, sind tolle Formulierungen, was es bedeutet, für jemanden anderen gut zu sein. Wie zum Beispiel, wenn du mit dem Kopf durch die Wand willst, dann gebe ich dir Hammer und Meißel oder so. Wo einfach bedeutet, jemand anderen beizustehen, das zu tun, was ihm wichtig ist, was er gerne möchte oder so. Lehnt euch zurück, genießt dieses Lied oder singt mit. Manchmal könnt ihr auch mit Feuerzeugen irgendwie oder so. Und denkt einfach mal darüber nach, was bedeuten diese Bilder für mein Leben und wie könnte ich sowas zum Beispiel für Menschen um mich herum sein.